Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Dichmann.
Und erstmal ein Exkurs in den hohen Norden, bevor es in den tiefen Süden geht. In Lübeck. Im hohen Norden hier in Deutschland hat sich die Stadt entschieden, Zitat, belastete Straßennamen zu ändern. Beispiel die Hindenburgstraße. Ja, die soll nicht mehr nach Paul von Hindenburg benannt sein, sondern soll einen neuen Namen kriegen. Und da ist Lübeck jetzt auch bei weitem nicht alleine mit. Ne? Überall in Deutschland werden Plätze, Straßen oder sogar Universitäten umbenannt, weil man keinen kaiserlichen Generalfeldmarschall mehr und noch einen Schritt weiter gedacht, erst recht keine Nazis mehr als Namensgeber haben will. So, vom Norden jetzt in den Süden. 2007 hat die spanische Regierung in Spanien also ein Gesetz zur öffentlichen Erinnerungskultur erlassen und die Kommunen sollten Überbleibsel der Franco-Diktatur aus dem Stadtbild entfernen. Gedenktafeln, Insignien oder auch Straßenschilder, die Franco in irgendeiner Weise würdigen, alles weg. Vor ein paar Wochen hat die spanische Regierung diesen Aufruf aber wiederholen müssen, denn die Kommunen machen nichts oder sie machen zumindest zu wenig. Mal abgesehen davon, dass es einen Riesenstreit darüber gibt, wo die Gebeine Francos liegen sollen, denn der ist vor Madrid in einer prächtigen Basilika begraben und die spanische Regierung will die Knochen des Faschisten da eigentlich gerne rausholen. Falls ihr jetzt noch so denkt, hä, wer ist überhaupt Franco und was interessiert mich das alles, lege ich euch schwerstens die folgende eine Stunde History ans Herz. Los geht's!
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Buenos dias,
Señor. Buenos dias.
Franco Matthias wurde 1939 Diktator Spaniens, also vor genau 80 Jahren. Und zwar wurde er das am Ende des spanischen Bürgerkriegs. Warum führten die Spanier aber überhaupt in den 30er Jahren Krieg miteinander?
Tja, das ist leider wie immer so. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Gründe und einen konkreten Auslöser, der dann das berühmte Fass zum Überlaufen bringt. Aber am wichtigsten war wohl der Umstand, dass Spanien am Beginn des 20. Jahrhunderts eine extrem ungerechte Gesellschaft war. Die Arbeiter in der Landwirtschaft waren ebenso unterprivilegiert, würde man mit einem modernen Wort sagen, wie ihre Kollegen in der Stadt. Sie wurden schlecht bezahlt und es rumorte bei ihnen gewaltig, weil sie zum Teil jedenfalls einen radikalen Umbruch forderten. Gleichzeitig gab es auf dem Land noch feudale Strukturen, die eben in krassem Gegensatz zu den Städten standen, in denen sich schon deutliche Spuren der Industrialisierung zeigten. Neben diesen beiden strukturellen Problemen hatte sich herausgestellt, dass die Regierung offenbar die Kontrolle über das Militär verloren hat und sich dort so etwas entwickelt hatte wie ein Staat im Staate.
Militär war das eine, Matthias, aber Dios mio, die Spanier sind ja auch extrem katholisch oder auf jeden Fall kirchlich geprägt und auch die Kirche spielte eine Rolle in diesem Bürgerkrieg.
Ganz genau. Die Rolle der Kirche war nämlich insofern bedeutend, als sie gerne die kulturelle Hoheit in Spanien behalten wollte. Und ihr stellten sich aber mehr und mehr republikanische Kräfte entgegen, die das Land liberalisieren wollten. Und da gehört nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass daraus eben sehr schnell sozialer Sprengstoff werden kann. Das gilt auch für einen weiteren Konflikt, den wir auch in unseren Tagen heute kennen, denn sowohl die Katalanen als auch die Basken strebten nach Autonomie und wollten sich von der Zentralregierung in Madrid lossagen. All diese Konflikte nahmen an Schärfe zu, als sich in Europa fast überall faschistische Parteien bildeten und nationalkonservative Kräfte eben die Oberhand gewannen.
Heute könnte man sagen, zentrifugale Kräfte, ne, die Spanien auseinandertrieben, aber da hat jetzt bis zu diesem Moment immer noch niemand, sagen wir mal, das Bajonett in die Hand genommen. Also es wurde noch nicht brutal und noch nicht gewalttätig. Wann und warum passierte das?
Also Spanien war Anfang der 30er Jahre eine Republik, die nach anfänglicher Zustimmung eben zu dieser Republik aber immer mehr in die Defensive geriet, weil die alten Eliten um ihre Privilegien fürchteten, die sie in der Zeit der Monarchie davor erhalten hatten. Bis April 1931 herrschte nämlich in Spanien Alfons der 13. aus dem Haus der Bourbonen. Danach wurde Spanien eine Republik mit einer demokratischen Regierung. 1931 aber kam zu der Unzufriedenheit der Eliten noch die Sorge der katholischen Kirche vor einer allzu laizistischen Politik, also Trennung von Kirche und Staat. Und wenig später kam auch noch der Zorn der Arbeiter auf, weil die Reformen in ihren Augen nicht die gewünschten Erfolge zeigten. Die Regierung ging in vielen ihrer Reformen tatsächlich halbherzig vor, weil sie eben eine zu starke Gegenwehr der alten Eliten erwartete. Und damit machte sie aber eigentlich alles nur noch viel schlimmer.
Nichts Halbes und nichts Ganzes.
Sozusagen. Genau so ist es. 1932 kam es dann zu einem ersten Putschversuch durch Militärs, der aber wurde mit einem Generalstreik abgewehrt und die unterlegenen Militärs fühlten sich durch diese Niederlage herausgefordert, es beim nächsten Mal nun wirklich besser zu machen. Es wurde bei diesem Putschversuch zum ersten Mal deutlich, dass das spanische Offizierkorps grundsätzlich gegen den antikirchlichen und sozialreformerischen Kurs der Regierung war und es für sie auch keinerlei Kompromisse gab. Kompromisse, das war übrigens auch die andere Seite, das konnte man im Herbst 1933 sehen. Da wurde eine neue rechte Koalition gebildet, die die Reformen der Vorgängerregierung schlicht und ergreifend wieder zurücknahm und dadurch einen Generalstreik provozierte. Dieser Generalstreik wurde im Oktober 1934 militärisch niedergeworfen und der Streik der asturischen Bergarbeiter wurde regelrecht niedergemacht.
So, und genau bei diesem Streik kommt jetzt ein gewisser Achtung, Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo Franco Ibamonde Salgado Pardo ins Spiel, besser bekannt als Francisco Franco oder einfach nur Franco. Und der steckte jetzt mittendrin in der Situation.
Also dann würde ich wirklich sagen, und wie mit großem Ausrufungszeichen, denn er hatte das Kommando bei der Niederschlagung des Streiks in Asturien inne. Da gab es mindestens 1300 Tote, eine Verhaftungswelle rollte gegen linke Gewerkschafter, Politiker linker Parteien, die Zeitungen wurden einer Zensur unterworfen. Für die militärische Niederwerfung zeichnete damals General Franco verantwortlich. Aber Spanien chaotisierte sich immer mehr. 1936 gewann wieder eine linke Volksfront die Wahlen, was tausende Offiziere zu jenen trieb, die das Land mit einem Putsch von diesem, wie sie meinten, Albtraum befreien wollten. Und nun kommen wir endlich zum Auslöser des spanischen Bürgerkriegs. Während der innenpolitischen Unruhen wurde am 13. Juli ein Politiker, der der Monarchie anhängt, ermordet. Und das war der Auslöser für den Bürgerkrieg.
Der spanische Bürgerkrieg 1936 bis 1939, unser Thema heute in einer Stunde History. Spanien in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Bürgerkriegs 1936 waren wir eben schon gekommen. Martin Krinner erzählt uns jetzt aber hier in einer Stunde History mehr über diesen Krieg und vor allem über diejenigen, die ihn gewonnen haben.
Anfang 1936 sitzt ein vom Ehrgeiz zerfressener, von der Regierung in Madrid aber wenig geschätzter General auf Teneriffa und ärgert sich. Er ist seit kurzem der Militärgouverneur der Kanaren. Und dieser Posten fühlt sich für ihn an wie eine Verbannung. Und genau das ist es auch. Denn Teneriffa ist weit weg vom spanischen Festland. Davor war er Chef des Generalstabes, also der oberste Befehlshaber des spanischen Heeres gewesen. Aber die Leute, die jetzt in Madrid das Sagen haben, eine Mischpoke aus Sozialisten, Marxisten, Republikanern und Katalanisten, die hatte die Unverfrorenheit, ihn abzusetzen. Und jetzt dümpelt er hier, knapp 2000 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, vor sich hin. Sein Name? Francisco Franco. Im Juli 1936 aber putschen seine nationalistischen Freunde in Madrid. Und Franco macht sich auf den Weg. Als Araber verkleidet, kommt er nach Spanisch-Marokko. Die Armeeverbände dort sind zum größten Teil auf seiner Seite. Und mit ihnen will er den Putschisten, die im Norden des Landes kämpfen, von Süden her zu Hilfe kommen. Das Problem ist nur, wie soll er alle seine Soldaten über das Mittelmeer bekommen? Die Marine wird ihm nicht helfen, denn die steht loyal zu den Republikanern in Madrid. Deshalb schickt Franco einen Gesandten nach Deutschland, zum Führer.
Im Juli 1936. Hatte ich mich nun kurz entschlossen, die Bitte um Hilfe zu erfüllen. Ich habe dies befohlen, in der Erkenntnis, damit nicht nur Europa, sondern auch unser eigenes Vaterland vor einer späteren ähnlichen Katastrophe bewahren zu können.
Deutsche Flugzeuge, die spätere Legion Condor, bringt also Franco und seine Männer auf das spanische Festland. Und dort, in Andalusien, schließen sich weitere Nationalisten an. Gemeinsam nehmen sie innerhalb weniger Wochen Cadiz, Jerez, Sevilla und Córdoba ein. Und kurz darauf setzt sich Franco an die Spitze der Putschisten. Womit er allerdings nicht gerechnet hat, das ist der massive Widerstand. Vor allem in Madrid, in Katalonien, im Baskenland und in weiten Teilen des Südens hat die Republik viele loyale Anhänger. Und die spanischen Kommunisten und Anarchisten holen sogar zum Gegenschlag aus. Sie wollen eine soziale Revolution in Gang setzen und die Gesellschaft als Ganzes umbauen. Und auch sie bekommen Hilfe aus dem Ausland, allerdings nicht von offizieller Seite. Also nicht von der Regierung, von Frankreich, Großbritannien oder den USA. Die halten sich raus. Aber die kommunistische Internationale reagiert. Und noch im Juli 1936 schickt sie freiwillige Kämpfer, die sogenannten Internationalen Brigaden, um die Armee zu unterstützen. Und einer der Kämpfer war der englische Schriftsteller George Orwell. 33 Jahre alt und durch siegessicher.
I have come to Spain to fight fascism. After all, there are not such a terrific lot of fascists in the world, so if we each shoot one of them...
Na, dann ist das Thema wohl schnell gegessen. In den internationalen Brigaden kämpfen viele Intellektuelle. Neben Orwell auch Ernest Hemingway, Ernst Busch oder Egon Erwin Kisch. Aber auch tausende unbekannte Idealisten aus Europa, Amerika und sogar aus China. Allerdings, ganz so leicht, wie sich das Orwell vorgestellt hat, lassen sich die Faschisten dann doch nicht vertreiben. Benito Mussolini schickt Soldaten und Panzer nach Spanien. Hitler bringt seine Legion Condor ins Land und befiehlt ihr, neue Waffen und Taktiken zu testen. So zum Beispiel beim Luftangriff auf die baskische Stadt Guernica, die fast vollständig dem Erdboden gleichgemacht wird. Und langsam, ganz langsam, gewinnt Francos Armee in Spanien die Oberhand. Knapp 3 Jahre dauert der Bürgerkrieg. 3 Jahre, in denen die Zivilbevölkerung bombardiert und Republikaner in Konzentrationslagern interniert werden. 3 Jahre, in denen Erschießungskommandos an der Tagesordnung sind. Hunderttausende werden von beiden Seiten umgebracht. Am 28. März 1939 aber, als Franco in Madrid einmarschiert, da fällt kein einziger Schuss. Spanien ist ausgelaugt, verschlissen. Und am 1. April lässt Franco verkünden:
En el día de hoy, la guerra ha terminado.
Der Krieg ist vorbei. Der vom Ehrgeiz zerfressene General hat gesiegt.
1939 endet dann der spanische Bürgerkrieg. Franco geht siegreich hervor und wird das Land jahrzehntelang mit seiner Diktatur prägen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Heute liegt er sehr, sehr spektakulär begraben im Tal der Gefallenen. In einem Mausoleum, das von 20.000 gefangenen Zwangsarbeitern in den Stein gehauen wurde. Übrigens auf seinen eigenen Befehl hin. Francisco Franco. Um ihn und um den spanischen Bürgerkrieg geht es heute in Eine Stunde History. Und über Franco speziell sprechen wir jetzt nochmal mit Carlos Collado Seidel, der eine Biografie Francos geschrieben hat. Grüße Sie, Herr Seidel.
Ja, ich grüße Sie.
Jetzt haben Sie sich sehr, sehr lange mit diesem Mann, mit Francisco Franco beschäftigt, Herr Seidel. Was halten Sie von Franco?
Franco war ein Diktator. Franco war ein skrupelloser Mensch. Franco ist als Militär aufgewachsen und hat auch seine gesamte Lebenszeit als Offizier im Endeffekt gelebt. Er sprach nie von der Regierung, er sprach stets vom Kommando.
Und dieser Mann war, das haben wir vielleicht noch nicht erwähnt, krasser Nationalist. Spanien über alles, könnte man sozusagen parallel schalten. Und gleichzeitig ließ er aber so viele Spanier so brutal umbringen und hinrichten. Wie war sein Verhältnis zu diesem Land, zu Spanien?
Es gibt psychologische Untersuchungen zu Franco und die diagnostizieren einen Narzissmus, einen sehr stark ausgeprägten Narzissmus, den man natürlich auch auf andere Diktatoren und auf andere Herrscher anwenden kann, dort auch feststellen kann. Er dachte an seine eigene Position. Er verinnerlichte im Laufe der Zeit, ab 1936, das Bewusstsein, von Gott entsandt worden zu sein, einen göttlichen Auftrag zu haben. Und den versuchte er im Zuge seiner Regierungszeit als Diktator umzusetzen. Rücksichtslos. Dass dabei, sagen wir mal salopp gesagt, eine Hälfte Spaniens unter die Räder kam, er eine Hälfte Spaniens unterdrückte, das war ihm völlig egal.
Sie haben gerade schon von anderen Diktatoren seiner Zeit gesprochen. Da waren mindestens 2 weitere große Faschisten in Europa in Regierungspositionen, Mussolini in Italien und der andere heißt bekanntermaßen Adolf Hitler. Die Nazis haben ja unter anderem sogar auch Kampfflieger zur Unterstützung Francos geschickt. Da haben wir auch schon mal miteinander drüber gesprochen, Herr Seidel, in einer anderen Ausgabe von Eine Stunde History. Wie war Francos Verhältnis zu diesen anderen Faschisten, zu den anderen Diktatoren?
Franco fühlte sich verpflichtet und er glaubte an diese sogenannte neue Ordnung in Europa, dieses faschistische Zeitalter, was er als Bollwerk gegen den Kommunismus, gegen den als Hauptfeind wahrgenommenen Kommunismus Stalins wahrnahm. Allerdings, wie jeder dieser genannten Diktatoren, Hitler, Mussolini, dachte Franco auch zunächst an sich selbst. Es gibt Untersuchungen, die belegen, die deutlich zeigen, dass auch das Verhältnis zwischen Mussolini und Hitler keineswegs herzlich war, trotz aller Propaganda. Entsprechend sah er sich als eigenständige Säule innerhalb dieser Weltordnung und vertrat seine eigenen Interessen.
Nach 1945 stand Franco aber plötzlich ziemlich alleine da. Also kein Hitler mehr, auch kein Mussolini, die ihn hätten beschützen können. Stattdessen hießen die Big Player jetzt die USA, ja, und auf der anderen Seite die Sowjetunion, die sie ja eben auch schon angesprochen hatten. Und die konnten mit Faschisten nun wirklich wenig anfangen. Wie manövrierte sich Franco dadurch diese Gemengelage?
Ja, in der Tat haben gegen Ende des Krieges vor allen Dingen die Amerikaner versucht, Franco zu stürzen. Da sind die Briten ihnen allerdings bereits 1944 in den Arm gefallen, weil natürlich auch Churchill zunächst einmal an die eigene politische Situation dachte, an das eigene Umfeld dachte, geostrategisch dachte, und er wollte keinen neuen Unruheherd in Europa haben. Er sah, was geschah in dem befreiten Frankreich, was über Monate hinweg, ja, ohne Kontrolle, wo letztlich Gruppierungen, Untergrundbewegungen selbstständig agierten. Er sah, was geschah in Italien. Er sah, was geschah, die bürgerkriegsähnlichen Zustände in Griechenland. Das wollte er nun auf der Iberischen Halbinsel auf alle Fälle vermeiden, weil Gibraltar, weil er die aus dem britischen Imperium heraus gesehene strategische Bedeutung Gibraltars nicht gefährden wollte.
Also Franco stand unter britischem Schutz. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Franco stand zunächst unter britischem Schutz, wenn Sie es so formulieren wollen. Allerdings alsbald mit dem Aufkommen des Kalten Krieges, das zeichnete sich ja bereits bei den Potsdamer Verhandlungen ab, merkten auch die Amerikaner, dass es doch besser sei, hier diesen als Faschisten wahrgenommenen Franco weiter am Ruder zu behalten und nicht zu versuchen, das Regime zu destabilisieren. Das waren die Analysen vom großen amerikanischen Diplomaten George Kennan. Letztlich würde eine Destabilisierung Spaniens nur den Sowjets in die Hände spielen.
Eins noch, Herr Seidel, da Sie den Herrn Franco vorhin einen Narzissten genannt haben und dass es eben auch psychologische Untersuchungen gibt, die ihn als Narzissten diagnostizieren. Passt dazu auch, sich von Zwangsarbeitern ein Mausoleum in den Stein schlagen zu lassen?
Natürlich, das war ihm ja völlig, da war er völlig emotionslos. Das waren für ihn Vertreter des Anti-Spanien, das waren für ihn keine wahren Spanier. Das heißt, sie durch Zwangsarbeit sühnen zu lassen, das passte wunderbar in das Konzept dieses katholisch, man muss sagen, in dieser Zeit faschistoiden Franco-Spaniens.
Carlos Collado Seidel, Franco-Biograf bei uns in Eine Stunde History. Danke Ihnen, Herr Seidel.
Ja, ich danke Ihnen.
Eine Sache finde ich an Franco sehr verblüffend. Im Spanischen Bürgerkrieg 1937, eine Stunde History hier, schickt Nazi-Deutschland Kampfflieger zur Unterstützung nach Spanien. Später aber, im Zweiten Weltkrieg, hält Franco Spanien raus aus diesem Krieg. Und das, Matthias, das ist wahrscheinlich ein Grund oder ein wichtiger Grund auf jeden Fall, warum er auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiter an der Macht bleiben konnte.
Ja, er konnte weiter an der Macht bleiben. Es war nicht so ganz einfach, aber er konnte sich zumindest über Wasser halten. Zunächst aber musste Franco sich eben um internationale Anerkennung bemühen. Die Vereinten Nationen verweigerten die Mitgliedschaft Spaniens, weil der Staat Francos auf der Ideologie des Faschismus beruhe. Und sein Land wurde auch vom Marshallplan ausgeschlossen. Und im Inneren Spaniens regte sich der Widerstand jener, die eben die alte Monarchie wieder einführen wollten. Und deshalb führte 1947 Franco die Monarchie tatsächlich wieder ein. Aber er nannte keinen König.
Aha.
Aber das Haus Bourbon, das vorher an der Macht war, lehnte das ab und pochte auf einer erblichen Monarchie. Wahrscheinlich wäre das in einem ziemlichen Chaos gelandet, wenn nicht der Kalte Krieg seine Kreise gezogen und in den USA ein Umdenken eingeleitet hätte. 1947 war das schon. Nach dem Februarputsch in der Tschechoslowakei, mit dem das Land endgültig in den Ostblock integriert wurde, wollten die Westmächte Spanien enger an sich binden und gewährten zwei Jahre später großzügige Kredite an das Land, das mit diesem Geld sich aus den gröbsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten befreien konnte.
Also wenn man die Tschechoslowakei in den Osten verloren hatte, wollte man jetzt dieses faschistische Spanien in den Westen integrieren.
Ganz genau. Mhm. Deswegen Wirtschaftshilfe, aber trotzdem ging es sehr vielen Spaniern noch jahrelang sehr schlecht. 1950 wurde dann die Verurteilung durch die Vereinten Nationen aufgehoben und fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war Spanien damit wieder eine, sagen wir mal, akzeptierte Nation, was auch das Königshaus der Bourbonen einsehen musste. Das führte dann zu einem Deal mit Franco, der besagte, dass der damals 12-jährige Juan Carlos in Spanien von Franco erzogen werden sollte.
Eieiei.
Und 1969 legte Franco dann im Gegenzug per Gesetz fest, dass Juan Carlos nach seinem Tod König und Staatsoberhaupt werden sollte.
Wie es ja dann tatsächlich auch passierte. Außenpolitisch war Spanien also auch mit Franco relativ bald nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in bester Gesellschaft, könnte man sagen, ja. Aber in Spanien selbst, hast du ja schon gerade angedeutet, Matthias, sah es ziemlich düster aus.
Ja, da sah es ziemlich düster aus, wenn man eben kein Anhänger der Diktatur Francos war. Franco herrschte einerseits mit heftigen Repressionen, andererseits aber sorgte er eben für wirtschaftlichen Aufschwung und er gab der katholischen Kirche eine wichtige gesellschaftliche Rolle. Und damit konnte er viele Spanier zufriedenstellen, nämlich die Strenggläubigen, und davon gab es nicht wenige, und natürlich alle, die vom Aufschwung profitierten. Aber alle anderen fürchteten den Staat, weil er gegen sie mit äußerster Härte vorging. Angeblich sollen in den 50er Jahren bis zu 50.000 Menschen exekutiert worden sein. Die Zahl der politischen Häftlinge ist natürlich noch viel, viel höher gewesen. Aber es gab auch eine andere Methode, das Land im Sinne der Franco-Diktatur, sagen wir mal, gefügig zu machen oder umzuerziehen. Die genaue Zahl ist unbekannt, aber in den Nachkriegsjahren sollen die Kinder von Zehntausenden inhaftierter republikanischer Frauen geraubt und linientreuen Paaren übergeben worden sein. Den leiblichen Müttern wurde eingetrichtert, sie seien wegen ihrer schädlichen Überzeugungen zur Erziehung von Kindern ungeeignet. Das soll übrigens auch nach Francos Tod noch weitergegangen sein, dann allerdings mit dem Hinweis, die Frau habe ein totes Kind zur Welt gebracht.
Der spanische Bürgerkrieg und Spaniens Geschichte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, eine Stunde History hier.
Deutschlandfunk Nova.
Der spanische Bürgerkrieg war brutal. Es gab Säuberungsaktionen auf beiden Seiten, muss man sagen. Massenerschießungen. Beim Massaker von Malaga zum Beispiel wurden 10.000 Menschen hingerichtet. In Internierungslagern wurden Menschenversuche durchgeführt. Und gegen Ende des Krieges waren wohl über 250.000 Menschen in Fußballstadien oder auch in Stierkampfarenen eingepfercht. Eine Stunde History hier und wir reden über dieses Trauma spanischer Bürgerkrieg. Nochmal mit Stefanie Schüler-Spring-Gorum. Sie ist Historikerin, Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin und derzeit zum Forschungssemester in Barcelona. Grüße Sie, Frau Schüler.
Ja, guten Tag.
Ja, und obendrein zu diesen vielen Toten, von denen ich gerade sprach, gibt es immer noch eine Zahl X von Verschwundenen, deren Schicksal man nie so richtig klären konnte. Und tausende Todesurteile, die unter Franco auch noch nach dem Bürgerkrieg gefällt wurden. Wie viele Menschenleben hat der Frankismus in Spanien gefordert? Lässt sich das überhaupt irgendwie beziffern?
Man sagt, dass es im Krieg 500.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Und da sind aber diejenigen drin, die durch die Repression umgekommen sind. Dann kann man sagen, dass ca. 120.000 Menschen nach dem Krieg an Hunger und Krankheit gestorben sind. Und nochmal in den Gefängnissen ungefähr eine Zahl um die 100.000 herum ist, die einfach an den unsäglichen Gefängnisbedingungen gestorben sind. Also um vielleicht ein Beispiel zu geben, das Gefängnis von Valencia war 1907, glaube ich, gebaut worden für 500 Personen und 1939 wurden da 15.000 Menschen zusammengepfercht. Also man kann sich ungefähr vorstellen, dass auch nochmal diese Gefängnisbedingungen eine große Rolle spielten. Wie gesagt, die Zahlen sind alle vage. Wir haben eben schon einige genannt. Sie sind auch zum Teil umstritten. Aber sicher ist, dass die Repression im Krieg und nach dem Krieg unter Franco, ja, die Todeszahlen, würde ich sagen, geht in die Millionen gefordert hat, die, wenn man Hunger, Krankheit, Elend mit einbezieht.
Wie konnte Franco denn aber nach dem Bürgerkrieg auf diesem Scherbenhaufen überhaupt einen Staat aufbauen? Weil so eklig das ist, dieser Staat funktionierte ja irgendwie. Er hat ein politisches System etabliert.
Er hat ein politisches System etabliert mit Hilfe der alten Mächte, also der katholischen Kirche, der Großgrundbesitzer und auch des ausländischen und zum Teil inländischen Kapitals. Und natürlich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war klar, dass er als Bollwerk gegen den Kommunismus, und das muss man jetzt wirklich in Anführungsstrichen setzen, weil der Kommunismus war in Spanien nur eine sehr kurze Zeit eine politische Kraft. Mhm. Im beginnenden Kalten Krieg eben hatte man Interesse daran, dass er nicht wie die anderen faschistischen Staaten besiegt werden sollte, sondern er konnte im Schatten des Kalten Krieges sein System weiter ausbauen. Man muss aber zum Beispiel auch sagen, dass erst Ende der 50er Jahre das Bruttosozialprodukt von 1936 wieder erreicht wurde. Also der Staat wurde zwar aufgebaut, aber die Kosten dafür waren ein unendliches Elend, Hunger und Krankheiten für einen großen Teil der Bevölkerung.
Sie haben die katholische Kirche gerade selber schon angesprochen, Frau Schüler, über die haben wir heute in der Sendung auch schon gesprochen. Wie wurde die denn von Franco integriert?
Man könnte gemeinerweise sagen, die katholische Kirche hat Franco integriert. Die katholische Kirche stand traditionell in Spanien immer auf der Seite der Herrschenden, auch wenn das jetzt sehr plakativ klingt, aber es war auf der Seite derjenigen, die gegen alles, was schon nach Liberalismus nur roch, von linken Bewegungen wollen wir jetzt gar nicht erst sprechen, da stark dagegen stand und immer auf der Seite der starken Konservativismus auch in den Bürgerkriegen des 19. Jahrhunderts. Und insofern war es eigentlich logisch, Franco musste sie nicht integrieren, sondern die katholische Kirche stand klar im Lager gegen die Republik, weil die Spanische Republik 1931 hat eben auch begonnen, an den Privilegien der katholischen Kirche ein bisschen herumzurütteln, um es vorsichtig auszudrücken, also Privilegien im Sinne von, dass das ganze Bildungssystem der katholischen Kirche übereignet war seit langem. Und da hat man versucht, mit neuen Schulen und moderner Pädagogik andere Schulen einzurichten. All dies hat der katholischen Kirche nicht gepasst. Und um ihre Macht zu erhalten, hat sie sich ganz klar, stand sie von Anfang an auf Seiten Frankos und blieb dort auch.
Aber bis heute hat Franco ja offensichtlich nicht geherrscht, Frau Schüler, sondern irgendwann ist er gestorben. 1975 war das. Wie machte Spanien denn dann nach seinem Tod weiter?
Nun, es kam zu dem, was der paktierte Übergang genannt wird, die sogenannte Transition, wo versucht wurde, auch unter großer Hilfe aus dem Ausland, besonders der EU, gerade diese sozialdemokratische Partei Deutschland hat sich da einige Meriten verdient, sozusagen einen paktierten Übergang zu schaffen zwischen den oppositionellen Kräften, die es gab, die zum Teil im Exil waren, und den alten Eliten. Und dieser paktierte Übergang führte dazu, dass dann 1978 eine Verfassung verabschiedet wurde, dass die kommunistische Partei wieder legitimiert wurde und. Das war ein Übergang, der einen neuen Bürgerkrieg verhinderte. Das war immer das Damoklesschwert, was bis in die 80er Jahre über den Köpfen zumindest hing.
Verhinderte aber auch einen kritischen Umgang mit der Franco-Zeit.
Ganz genau. Es verhinderte einen kritischen Umgang mit der Franco-Zeit und die alten Eliten blieben quasi auch unangetastet. Und das ist ein Problem, denke ich, was wir heute immer wieder zu spüren bekommen. Gerade im Gegensatz zu anderen Ländern, auch zu Deutschland. Es wurde nie irgendwie jemand zur Verantwortung gezogen für Folter und Mord. Es wurde auch nie gesagt offiziell, dass das Franco-Regime ein Unrechtsregime war, um es mal vorsichtig auszudrücken, sondern die Partei, die heute Partido Popular heißt, ist sozusagen der direkte, nicht ganz der direkte, aber durchaus hat alte Frankisten aufgenommen und ist sozusagen der Nachfolger einer dann schon in den 70er Jahren ja auch nicht mehr faschistischen Partei, sondern klerikal-konservativen, muss man sozusagen. Und das heißt, es hat nie diese klare Grenze gegeben zum Frankismus. Und das merkt man bis heute, weil es gibt ja nun eine neue Partei, die im Moment großen Aufruhr hier in Spanien macht. In Andalusien ist sie ins Parlament gewählt worden, Vox, die eben eine rechtsradikale Partei ist.
Die erste seit Franco eigentlich.
Die erste, die wirklich,
Ultrarechts ist vielleicht.
Ultrarechts. Es gab immer die Falange weiter, die gab es, aber die spielten keine große Rolle. Und die ist jetzt im Parlament. Und die konservative Partei grenzt sich eben nicht ab, sondern geht mit ihren Koalitionen, lässt sich von ihr wählen. Koalition haben sie noch nicht gemacht, aber sie lehnen das auch nicht klar ab. Aber sie hat sich von ihr ins Amt wählen lassen, zusammen mit den Liberalen. Und diese klare Grenze, die in anderen Ländern eben durchaus besteht, hin zum Rechtsextremen oder zum Faschismus, die gibt es hier auf konservativer Seite nicht. Und das ist ein direktes Erbe dieses paktierten Übergangs in der Transition.
Sagt Stefanie Schüler-Springorum. Sie ist Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin und wir haben sie gerade in Barcelona erreicht. Vielen Dank, Frau Schüler.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Diktator bis zum Lebensende. Noch lange über seine Faschistenfreunde hinaus im Sattel geblieben Francisco Franco. Bis ins Jahr 1975 nämlich regierte er Spanien. Wir haben eben schon gelernt, dass das natürlich die Aufarbeitung dieser Zeit erstens enorm verzögert hat. Aber ob sie bis heute denn überhaupt tatsächlich passiert ist, darüber reden wir mal mit unserem Korrespondenten in Spanien, mit Marc Dugge. Hi Marc.
Hallo.
Fangen wir an mit unserem eigentlichen Thema der Sendung heute, Marc, nämlich mit dem Spanischen Bürgerkrieg. Wie präsent ist dieser Spanische Bürgerkrieg noch im Land jetzt im Jahr 2019?
Also so richtig präsent ist er eigentlich immer noch nicht. Es ist immer noch ein ziemlich stacheliges Thema, dieser Spanische Bürgerkrieg und auch die Franco-Zeit an sich. Das zeigt sich auch immer wieder zu verschiedenen Anlässen. Also zum Beispiel im Umgang mit Straßenbenennungen. Hier in Madrid wollte die linke Stadtverwaltung mehrere Straßenzüge umbenennen lassen. Die waren teilweise noch nach Generälen aus der Franco-Zeit aus dem Bürgerkrieg benannt. Und die Stadtverwaltung hat das dann auch durchs Stadtparlament gebracht. Nichtsdestotrotz, bisher ist nichts passiert, weil es einfach eine lange juristische Schlacht darüber gibt. Die Stiftung Francisco Franco hat dagegen geklagt und um sich da nicht sozusagen auf wackeliges juristisches Terrain zu begeben, hat sich das dann immer weiter hinausgezögert oder hat die Verwaltung damit auch noch ein bisschen gewartet. Oder auch mit dem Valle de los Caídos, das hat ja mehr Schlagzeilen gemacht, dieses berühmte Tal in der Nähe von Madrid, in dem Francisco Franco in einer Basilika bestattet ist. Der derzeitige spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez wollte ihn umbetten lassen, weil dieser Ort ein Pilgerort für Rechtsextreme ist, hat sich da dafür auch die Zustimmung des spanischen Parlaments geholt. Aber auch das geht nicht so recht voran, weil die Familie Franco da immer wieder auch dazwischen grätscht. Also insgesamt ein Thema, was sehr, sehr schwierig immer noch ist. Und auch wenn es heute sicherlich nicht mehr sehr viele Frankisten in Spanien gibt, so ist es doch ein Thema, was immer noch spaltet.
Wobei wir ja auch erfahren haben schon heute in der Sendung, dass es im Süden Spaniens, in Andalusien, auch eine ultrarechte, rechtsextreme Partei gibt, die wieder politisch eine Rolle spielt.
Das stimmt, aber ob die sich jetzt wirklich als Nachfolger Francos bezeichnen würden oder auch große Sympathien mit Franco hegen, muss man dann auch sehen. Tatsächlich kommt vieles, was aus dieser Partei der Zeit zu hören ist, wäre möglicherweise sicherlich auch aus Reihen der Partido Popular, der konservativen Volkspartei, in Teilen zu hören gewesen. Das ist im Prinzip ein neues Phänomen. Diese Partei Vox möchte einen noch entschiedeneren Kurs fahren, was die Einheit Spaniens angeht, auch was den Kampf gegen illegale Migration angeht. Ob die sich wirklich als Brüder im Geiste eines Francisco Franco verstehen, lasse ich mal dahingestellt.
Und diese Leute, die zum Beispiel zum Mausoleum von Franco noch pilgern, glaubst du, das sind ganz extreme rechte Gruppen der Gesellschaft oder gibt es in Spanien irgendwie noch Sympathien für diese Person Franco?
Also, ich glaube, die Leute, die da wirklich hinpilgern, die sich da auch mit einem faschistischen Gruß zum Beispiel ablichten lassen, das sind Menschen, die tatsächlich rechtsextreme Gruppen sind und die auch nicht mehr in der Mehrheit in Spanien sind. Tatsächlich machen die immer wieder auch ziemlich Lärm, auch gerade eben wegen dieser geplanten Umbettung von Franco. Da sind sie sehr auf die Bildfläche getreten, aber insgesamt scheint es mir doch ein Minderheitenphänomen zu sein. Francisco Franco und der Franquismus, die haben in Spanien heute nicht sehr viele Anhänger mehr, da bin ich mir ganz sicher.
Aufarbeitung, Erinnerungskultur, das sind ja so zwei schöne deutsche Begriffe, mit denen wir dann auch ganz gerne umherwerfen, um zu zeigen, wie wir Deutschen mit unserer Vergangenheit so umgehen. Gibt es sowas in Spanien und unter den Spaniern?
Also im deutschen Sinne sicher nicht. Es gab in Spanien nicht diese intensive Auseinandersetzung, wie wir sie in Deutschland zum Beispiel rund um das Jahr 1968 erlebt haben oder auch davor schon im Zuge der Auschwitz-Prozesse, dass also die Kindergeneration im Prinzip an die Eltern rangegangen ist und gefragt haben, wo wart ihr damals, was habt ihr getan? Diese Aufarbeitung, diese sehr schmerzhafte Aufarbeitung hat es so in Spanien nicht gegeben. Das hat aber verschiedene Ursachen. Zum einen, denke ich, ist es auch wirklich eine andere Gemengelage hier in Spanien gewesen. Es war ein Bürgerkrieg, in dem sich die Nachbarn gegenseitig in die Gurgel gegangen sind. Menschen, die in Dörfern zusammen gelebt haben und teilweise, wo die Nachkommen auch immer noch dort leben, wo Menschen auch wissen, was dort passiert ist, aber wo man damals dann auch, als dieser Frankismus zu Ende ging, als Francisco Franco gestorben war, ganz klar von politischer Seite her gesagt hat, okay, lasst uns eine Amnestie machen. Wir arbeiten das jetzt juristisch nicht auf, denn wenn wir damit anfangen, werden wir damit niemals aufhören können und wir versuchen, einen demokratischen Neuanfang mit einer neuen Verfassung. Und tatsächlich hat diese demokratische Verfassung ja auch ziemlich gut funktioniert für Spanien. Spanien ist heute eine gereifte Demokratie. Und trotzdem, dieses Manko, dieser mangelnde Aufarbeitung, das ist immer noch da und das bricht sich auch immer wieder Bahn. Gerade eben auch in aktuellen Diskussionen, in denen ja zum Beispiel die katalanischen Separatisten der Regierung in Madrid oder auch überhaupt Parteien in Madrid immer noch frankistische Züge unterstellen. Daran merkt man, da ist immer noch sehr viel Ressentiment da.
Und wenn es an Aufarbeitung mangelt, Marc, wie du gerade sagst, wie sieht es denn jetzt so rund um diesen 80. Jahrestag, das Ende des Bürgerkriegs aus? Wird es da irgendwelche Veranstaltungen im Land geben, Gedenkzeremonien, irgendwie sowas in die Richtung?
Also auf nationaler Ebene ist mir davon nichts bekannt. Es wird wohl Festakte in diesem Jahr geben, die an die Republikaner im Exil erinnern werden. Also all jene, die wegen des Frankismus haben fliehen müssen. Dazu hat die sozialistische Regierung eine Kommission ins Leben gerufen, die diese Festakte ausarbeiten soll. Auf lokaler Ebene gibt es das durchaus. Also solche Erinnerungsveranstaltungen, gerade eben auch in Katalonien. Dort wird die Franco-Zeit ja besonders kritisch beäugt, schon aus politischen Gründen. In Katalonien betont man immer wieder gern, dass die Region besonders unter Franco gelitten habe. Das ist sicherlich auch so. Allerdings auch die Extremadura oder Andalusien haben sehr, sehr schmerzhaft unter dem Franco-Regime und auch unter diesem Bürgerkrieg gelitten. Dort sind sehr viele Menschen erschossen worden, damals auch. Insofern insgesamt große historische Akte, so wie zum Beispiel Merkel und Macron in Verdun, so etwas werden wir dieses Jahr wohl nicht sehen.
Marc Dugge, unser Korrespondent für Spanien in eine Stunde History. Danke dir, Marc.
Sehr gerne.
Also ich muss schon sagen, ich fühle mich in Spanien heute, 2019, ziemlich wohl. Und jetzt auch nicht nur in Barcelona oder so oder in Madrid oder Sevilla, sondern auch draußen auf dem Land, auf dem andalusischen Land, da war ich mal. Und klar, in so manchem Dorf geht's da echt traditionell zu. Und ja, gerade erst beispielsweise in Andalusien hat ja das erste Mal seit Franco eine ultrarechte Partei ihren Weg ins Regionalparlament gefunden. Aber keine Frage, trotzdem ist Spanien heute ein demokratischer Staat und Teil der Europäischen Union mit allen Problemen, die dazugehören. Eine Stunde History hier, für heute fast vorbei. Matthias, wie ist es denn so aus deiner Sicht gestellt um dieses Post-Franco-moderne Spanien 2019?
Es ist eigentlich ganz gut um Spanien bestellt, finde ich jedenfalls. Und daran hat ganz maßgeblich der ehemalige König Juan Carlos, muss man jetzt sagen, seinen Anteil. Als er nach Francos Tod Staatsoberhaupt wurde, hat er dafür gesorgt, dass Spanien nicht etwa wieder eine Monarchie alten Schlages wurde, sondern ein moderner, demokratischer Staat. Als dieser Staat 1981 wieder durch einen Putsch in eine Militärdiktatur verwandelt werden sollte, trat Juan Carlos in Militäruniform im Fernsehen auf und stellte sich gegen die Putschisten und befahl als Oberbefehlshaber der Streitkräfte, den Soldaten in den Kasernen zu bleiben.
Starker Move.
Damit war der Putsch gescheitert und die spanische Demokratie gerettet. So jedenfalls die Lesart bis zum Erscheinen eines Buches, das Aufsehen erregte und zumindest am Beginn des Putsches Juan Carlos selber als Drahtzieher darstellt.
Aha.
Angeblich wollte er Ministerpräsident Adolfo Suárez wegen des Drucks der politischen Rechten und des Militärs, einer schweren Wirtschaftskrise und einiger Terroranschläge durch die baskische Untergrundbewegung ETA loswerden.
Das wäre ja ein komplett anderes Bild von Juan Carlos, auch ein unschönes Bild, muss man sagen. Ungefähr so unschön, wie ich übrigens die Bilder von ihm vor einem erschossenen Elefanten finde, denn der Mann war ja großer Fan der Großwildjagd. So oder so, egal, Spanien blieb eine Demokratie und wurde dann in den 80s ja sogar EU-Mitglied bzw. EG-Mitglied, wie es damals noch hieß.
Genau, das war am 1. Januar 1986 gemeinsam mit Portugal. Beide Länder wurden dann mit viel Geld der Europäischen Gemeinschaft ausgestattet und es begann der ökonomische und soziale Aufbau des Landes, weil die EG damals wollte, dass in ihrem Verantwortungsbereich möglichst überall gleiche Lebensverhältnisse herrschen. Also mussten die Länder, die hinterher hinkten, mit EG-Geldern auf den technischen, ökonomischen und organisatorischen Stand der übrigen Mitglieder gebracht werden. Wer in dieser Zeit, wie ich damals, durch Spanien und Portugal gereist ist, der konnte überall Schilder sehen, auf denen der Hinweis angebracht wurde, dass an dieser oder jener Stelle mit den Mitteln der Europäischen Gemeinschaft gebaut wird. Mhm.
Wie ich es heute übrigens eher aus Osteuropa kenne,
genau,
wenn man da mal rumfährt.
Gleiches
mhm.
Prinzip. Und das war ein sehr sinnvolles Programm, denn damals wie heute wurde damit erstens der Lebensstandard in Spanien erhöht und zum anderen konnten die übrigen EG-Staaten nun mit Spanien Handel treiben. Es sollte also zumindest auf dem Papier jeder was davon haben.
Später dann, Matthias, ne, wie Spanien und Portugal dann in der großen Euro-Krise von der EU behandelt wurden, das wäre vielleicht auch mal ein Thema für eine Sendung. Für heute sind wir aber erstmal durch und ich verrate euch noch, worum es nächste Woche geht, denn wir bleiben bei einem Militärputsch. Wieder so ein Militärputsch, allerdings dann aus dem Jahr 1964 und nicht mehr vom europäischen, sondern vom südamerikanischen Kontinent. Es geht nämlich um Brasilien. Markus Dichmann, mein Name, macht's gut, ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.